embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Zeitreisen, so haben wir gelernt, sind unmöglich. Was war, können wir nicht ändern. Und dennoch kann es sich manchmal doch genau so anfühlen. Was war, ist plötzlich nicht mehr wichtig. Als hätte sich die Vergangenheit oder die eigene Geschichte aufgelöst. Doch wie ist das möglich, ohne dem Schmerz oder anderen Facetten der Geschichte auszuweichen?
Wenn man dann jetzt da einstieg, sag mal.
Ich könnte mit einem Gespräch einsteigen, das ich hatte mit einem Mann, der mit mir zusammen diese Ausbildung macht, dieses körperorientierte Coaching. Und er hat den schönen Satz gesagt: Ich glaube, ich habe im Lauf dieses Kurses eine andere Vergangenheit bekommen. Wow. Und es ist dann wie so, das ist mir noch so nachgegangen. Ich habe dann gedacht, ja, das stimmt wirklich. Es ist so in dem Verändern der Sicht jetzt oder auch im Durchleben von gewissen Sachen, ändert sich plötzlich die Vergangenheit, was ja so ohne Zeitmaschine sonst eigentlich relativ schwierig ist.
Das ist so ein spannendes Phänomen, wie sich plötzlich auch die Beziehung zur eigenen Geschichte, zur eigenen Biografie verändert, ohne dass wir das so mit künstlichen Filtern oder künstlichen, weißt du, irgendwie nur noch positive Gedanken, bla bla.
Ja.
Ohne dass wir da so herangehen würden. Was ist so deine Geschichte mit deiner Geschichte?
Also was ich auch jetzt so stark im Zusammenhang mit dieser Ausbildung merke, ist, dass Personen und Menschen im Lauf dieses Prozesses irgendwie vielschichtiger werden. Also Personen aus meiner Vergangenheit. Und das ist eigentlich nur lustig. Die Menschen sind ja immer vielschichtig und sind ja immer so vieles. Und wir nehmen sie, oder ich nehme sie häufig, also wir, ja, wir alle nehmen sie häufig ja in Kategorien wahr. Ich sage jetzt Thema Eltern, gute Mutter, böse Mutter, strenger Vater, liebevoller Vater und so weiter. Und meistens, so war, also ist es bei mir, klingt sich dann das so ein bisschen ein oder rastet ein und wird so zu etwas, aha, ja, das ist jetzt so. Mhm. Und ich finde dann zum Beispiel gerade jetzt im Zusammenhang mit meiner Mutter, ist das enorm, finde ich das einen enorm spannenden Prozess. Also von irgendwie so einem kindlichen Bild von, ja, die hat alles richtig gemacht, ist ja meine Mutter, das ist wunderbar. Zu merken, ui, da ist irgendwie viel gut Gemeintes drin, das aber für mich damals wohl sehr irgendwie überflutend und sehr so zu viel war. Also mit einer Phase, als ich das dann das erste Mal bemerkt habe, dass ich Mühe hatte, am Tisch zu sitzen und irgendwie gemeinsam etwas zu essen, weil ich immer gedacht habe, ui, es erdrückt mich. Und dann wie in einer weiteren Schlaufe zu merken, ah, das ist ein Teil von ihr, aber es ist auch nicht sie als Ganzes. Und sich dann wie so das Bild wie vergrößert hat oder immer mehr Aspekte dazugekommen sind. Und das finde ich auch etwas sehr Befreiendes, weil ich dann wie nicht nur auf dieses Bild in mir reagiere, das ich da über die Jahre mir gemacht habe oder in mir entstanden ist, sondern so die Person immer umfassender wahrnehme und so auch umfassender auf sie reagieren kann.
Ja, ich finde das Beispiel der Eltern, das ist eigentlich perfekt, oder? Da gehen wir durch so viele Bewegungen durch. Wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt mit ihr zum Beispiel am Tisch sitzt und isst? Wie hat sich das Erleben von dieser Beziehung?
Ja, also als ich das, also so um den Kontrast so ein bisschen spürbar zu machen oder sichtbar zu machen, kann ich so ein bisschen beschreiben. Also als ich da zmitzt in diesem Ding war, ui nein, das ist mir viel zu viel, da habe ich es körperlich gespürt, dass mir das irgendwie auf die Brust gedrückt hat, dass ich Mühe hatte zu atmen, dass ich auch dann so, also mit dem Körper auch immer so leicht zurück wich, weil das irgendwie ja weil das irgendwie zu viel war. Und jetzt als das da alles so wieder so ein bisschen an seinen Platz gefallen ist, merke ich, dass ich in einer größeren Ruhe, Verbundenheit und auch ja in einer also liebevollen Verbundenheit dann an diesem Znacht sitzen kann, ohne dass da irgendwie ich irgendwie in einem stetigen Alert-Zustand bin, bei dem ich irgendwie schauen muss, oh, halte ich das aus, halte ich es nicht aus, oh, ist es zu viel, ist es zu wenig. Ja, irgendwie wieder so auch dann bei mir sein kann. Das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied jetzt so in meinem Erleben.
Ja, ich finde, wenn sich so etwas in der Beziehung mit den Eltern oder auch in anderen Aspekten, die einst mega schwierig waren im eigenen Leben, wenn sich da was löst oder man kann auch sagen, integrieren darf, dann ist es wie so. Ja, ganz viel so Kontrollmechanismen, eben bin ich noch okay oder muss ich jetzt wegrennen oder brauche ich irgendwas, um mich sicher zu fühlen, was alles absolut, ich finde, das ist, hat absolut seinen Platz und ich will nicht sagen, das ist irgendwie, wie soll man sagen, unwichtig, aber ich merke so wie, eben wenn sich ein Thema erledigt, wenn es sich löst, dann spielt es irgendwie einfach keine Rolle mehr.
Hast du bei dir eine konkrete Situation oder so, die bei dir auftaucht, wenn du sagst, sich ein Thema löst?
Ja, also ich könnte da schon auch meine Eltern anfügen. Und weißt du, bloß weil es einmal dann völlig frei ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass es immer so ist.
Absolut, absolut.
Aber ich habe zum Beispiel einmal einen ganzen Nachmittag mit ihnen verbracht und das war irgendwie einfach schön. Und völlig, also für mein früheres Ich, die da all diese Vorstellungen hatte, wie Eltern zu sein haben und wie es doch sein sollte, wenn man mit ihnen ist und so, wär das nicht genug gewesen. Wir sind dort am Tisch gesessen, wir haben einen Kaffee getrunken, vielleicht über Wanderschuhe gesprochen, keine Ahnung. Weißt du, so, mein früheres Ich hätte das viel zu belanglos gefunden, aber in Tat und Wahrheit ist es einfach, hey, völlig okay. Es muss ja nicht immer alles, oder wie soll ich sagen, dieser Anspruch mit allen immer so auf dieser pur existenziellen Ebene zu sein, ist vielleicht ein bisschen an der Realität vorbei. Weißt du, das ist gar nicht unbedingt das, was angebracht ist in jeder Beziehung, zum Beispiel.
Plus, ich glaube, es gibt auch noch so diesen Unterschied zwischen der sprachlichen Ebene, also eben reden wir jetzt über Wanderschuhe oder das Einssein im Kosmos. Und ich glaube, es gibt so wie diese Ebene drunter von einer gemeinsamen Präsenz, Hiersein, Raum teilen. Der das auch erlebbar machen kann, ohne dass man dann thematisch so quasi in diesem Feld drin ist. Dass ich erlebe das oft im Altersheim, wenn Menschen, die nicht mehr wirklich über Dinge reden können, aber es sich so anfühlt, dass sie sehr, sehr präsent und sehr da sind, dass da trotzdem eine, ich finde, sehr tiefe Verbindung entsteht, ohne dass ich zum Beispiel weiß, ja, etwas aus der Geschichte dieser Person weiß und so weiter.
Ja, das ist so ein super Beispiel. Und da kommt mir in den Sinn, wie im Studium mussten wir dieses Seelsorgepraktikum machen.
Genau.
Und da bin ich einfach, also das war, ich bin verzweifelt, weil oder ich hatte das Gefühl, Seelsorge, die muss doch so und so aussehen und man muss doch so und so über diese Dinge sprechen und ich kann, es war ganz furchtbar für mich, weil ich einfach nicht wusste, verstand, sah, erlebte, dass genau diese Seinsebene, dass das genug ist.
Das ist ja auch so
Und
spannend. Ich finde es auch in Paarbeziehungen oder auch sonst Freundschaften, wenn es so dieser klassische Fall von jemand kommt mit einem Problem, Thema, einer Sorge und dann in diesen Lösungsmodus zu gehen oder in diesen ich bleibe hier mit dir, also ich gehe auch nicht innerlich weg oder in Gedanken oder was auch immer, aber gleichzeitig sage ich dir nicht, was ich jetzt tun würde und was ich jetzt für eine gute Idee hätte. Und ich finde, das ist so eine hohe Kunst, wenn das jemand kann, so in diesem, hey, ich bin jetzt da mit dir und gleichzeitig du hast aber die Lösung. Also ich finde, dass wenn das gelingt, das ist, ja, das ist super.
ja, da sind wir wieder bei diesem auf eine Art leer sein, leer bleiben, nicht mit irgendwelchen Erwartungen oder eigenen Geschichten da die Situation überschreiben, oder? Und gleichzeitig auch das, was du sagst, von in Verbindung bleiben. Das ist ein Mega-Thema bei mir im Moment, dieses, die Verbindung ist alles. Oder die Verbindung zum Körper, zum Kosmos, zu Gott, zur Natur, zu Menschen, zu Tieren. Das ist da. Das ist es. Und es ist so subtil manchmal, dieses, du hast gesagt, vom Beispiel vom Essen mit deiner Mutter, dass du auch körperlich ein bisschen zurückgewichen bist. Und es ist so subtil, wie wir uns ganz wenig abdrehen zum Teil. Und das ist schon so vielleicht bin ich ein bisschen in Verbindung mit dir, aber bin vielleicht auch nicht so ganz. Und das ist so spannend. Und auch wenn wir dann, was heißt das dann in Verbindung sein mit meiner Biografie, mit meiner Geschichte? Was heißt denn da diese volle Zuwendung?
Ja, mega.
Oder?
Und genau. Und
Ich weiß es
was
nicht.
kann ich dann auch irgendwie halten im Sinn von wirklich präsent fühlen und bei mir haben und wo ist es dann die eigene Geschichte auch an gewissen Punkten noch nicht reif, dass ich mich ihr stelle oder sie zu mir nehme oder was auch immer. Also ich glaube, auch da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Biografien.
Ja. Ja, und man kann das alles nicht. Also ich als ich kann ja schon wollen, dass sich eben Themen erledigen, Dinge lösen, dass es freier wird, aber das mein separates Wollen hat keinen Einfluss darauf, wie du sagst, wie reif die Dinge sind. Und ich meine, ein super Beispiel ist der Tod meines Partners. Das war, also da habe ich ich muss das unbedingt irgendwie konservieren, weil das war das eine, das wird nie mehr so und das ist irgendwie ganz speziell zu, okay, so dann, can we move on now? All diese, so, jetzt habe ich doch, ist doch jetzt gut mit diesem Herzschmerz. Bis zu, und das ist noch nicht alt, das ist eher sehr jung, diese Bewegung oder dieses Erleben von, eben, ich muss das nicht bei mir behalten. Das kann dorthin zurück, wo es hingehört.
Ja. Ja. Merkst du das körperlich? Also hast du da, hast du, wenn du jetzt so zurückdenkst, hast du da unterschiedliche so quasi Körpergefühle für diese einzelnen Zeiten oder Abschnitte?
Ja, also ich meine, lange Zeit habe ich einfach, bin ich davon ausgegangen, dass dieses Weh im Herzen halt normal ist und dass das jetzt so bleiben wird. Ja. Und ja. Oder ich meine, bevor es spürbar war, war es einfach, war da nicht, also da war es gar nicht, wie sagt man, zugänglich.
Ja.
Am Anfang. Und jetzt hat sich das, ja, dieses Stück hat sich schon, ich getraue mich fast gar nicht zu sagen, aufgelöst, weil es ist so, bist sicher, ja. Aber ich glaube, das stimmt. Ich war auch gerade letztens mit noch so den letzten sentimentalen Überresten dieser Zeit, dieser Beziehung am Fluss hier in der Nähe und habe das so diesem Fluss übergeben, weil eben so dieses Gefühl von Behalten, von dass ich muss das bei mir haben, das hat sich einfach irgendwann total falsch angefühlt. Weil, weißt du, meine Geschichte ist ja irgendwie schon meine Geschichte, aber irgendwie auch nicht.
Auch nicht im Sinn von...
Im Sinn von... es gibt, was ist das? Auf eine Art, es gibt andere Geschichten, die unabhängig davon sich entwickeln können, dürfen, möchten. Ich muss mich nicht mein ganzes restliches Leben lang definieren oder identifizieren über diesen Teil. Klar, das war ist wichtig und wertvoll auf eine Art, aber ja, mir da eben so ein Identitätsnest zu bauen, wäre ziemlich unfrei.
Ja, ja.
Und irgendwie schade.
Also ich kann das sehr nachfühlen, auch im Sinn von, so bildlich stelle ich es mir immer vor, wie wenn es so ein Mosaik wäre oder eine Platte mit so ganz, ganz vielen Erlebnissen, Erinnerungen, Dingen, die ich mir über mich erzähle und so weiter. Und es gibt dann immer die Zeiten, in denen etwas wie hoch steht oder zu einem Berg wird in diesem Mosaik, mit dem dann so ein paar Farben so ganz, ganz dominant werden und dann die Gefahr besteht, ja, jetzt bin ich nur noch das, oder? Also jetzt bin ich nur noch eben die Person, die ihren Partner verloren hat, oder ich bin jetzt nur noch Vater, oder ich bin jetzt nur noch XY. Und wenn sich dann das wieder so einpendelt, dann sind die anderen Farben auch sichtbar im Mosaik und es wie du sagst, also ich fühlt sich für mich auch so an, dass dann da plötzlich mehr Freiheit da ist, auch anders zu sein oder auch ja, Dinge zu tun, die diese eine Definition von mir nicht tun würde.
Ja, voll, voll. Ja. Es ist sehr eindimensional, so auf dieses eine Ding fixiert zu werden, limitiert zu werden, ebenso Patrick, der Vater, das ist ja eine Facette von dir.
Ja. Genau. Es ist genau, ja, das ist so. Und ich glaube, das war auch, also so in der Menschheitsgeschichte war das wahrscheinlich auch sehr lange einfach auch viel eindimensionaler, oder? Also erstens, man konnte gar nicht so viel sein. Und ich denke es immer, wenn jemand irgendwie Schmied zum Nachnamen heißt oder, ich weiß auch nicht, Meier oder Müller, dann ist es klar, die ganze Identität ist in diesem Beruf und dann ist noch die, vielleicht die Familienzugehörigkeit und dann ist es das aber dann und wir haben ja, rein von der Gesellschaft her so viele Möglichkeiten, so viele Dinge zu sein und uns auch immer wieder mit diesen verschiedenen Dingen zu verwechseln und zu glauben, dass wir das dann wirklich sind.
Ja, voll, voll. Und auch so dieses, ich meine, das eine ist, wie, ja, wahrscheinlich ist es letztendlich dasselbe, aber so, wie ich mich sehe, wie ich mich verstehe, wie ich mich identifiziere und dann auch die ganze Projektion von außen.
Natürlich,
Was
natürlich.
ich jetzt mit diesem Umzug ganz stark merke, hier ist niemand kennt,
Ja.
wenige kennen mich.
Ja.
Und es ist, ich werde nicht gesehen als, ah, sie, wo damals, ah, ja, wir wissen
Ja.
ja, was passiert ist,
Ja. Ja.
ah, die Arme. Und ich, hey, das ist im Fall so angenehm, weil
Schön.
ich habe das gar nicht so gemerkt, aber in Zürich, oder alle meine Freunde,
Ja.
alle meine Bekannten, irgendwelche Leute, die bla 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 bla, das ist einfach so Gewicht, das unnötig ist. Unnötig.
Du hast gesagt, du hast so wie um die Vergangenheit abzuschließen oder abzurunden oder wenigstens dich wieder von einem Teil davon zu verabschieden, bist du zum Fluss gegangen. Hast du das irgendwie mit einem Ritual verbunden oder hast du das einfach reingeschmissen oder was hast du...
Ja, ich weiß nicht, habe ich mal von dem Feuer erzählt, das ich Zürino gemacht habe. Ich
Nein,
weiß,
also
ah, ja.
nicht mir vielleicht, sonst in einem anderen Zusammenhang hier im
Nein,
Podcast.
nee, ich glaube nicht. Es ist, oder wenn du so, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch was dazu erzählen mit von deinem Vater? Was macht man mit diesen Dingen aus einem Leben von einem geliebten Menschen? Und ganz, ganz lange war es für mich eben Palte, ganz klar Palte. Und dann so, also gut, vielleicht müssen wir nicht jedes Blatt Papier, das er jemals berührt hat, behalten. Das ist vielleicht vielleicht etwas, ja, muss vielleicht nicht sein. Und dann gibt es Dinge, die kann man einfach in den Müll werfen und Dinge, die kannst du nicht einfach so wegwerfen, weil das wäre irgendwie falsch.
Ja.
Und dann bin ich in Zürich mal mit einem, ja, so mit einem Sack voller Briefe, Fotos, auch Dingen, sein Hut zum Beispiel, den er immer getragen hat, in den Wald gefahren, habe das verbrannt.
Wow, ja.
Und das hat sich mega gut angefühlt. So dieses, es hat auch so was von zurückgeben. Und es war dann gar nicht so irgendwie spektakulär. Es war einfach so, okay, ich gehe jetzt, ich mache das Feuer, lege diese Dinge rein. Und noch nicht einmal hoch emotional. Und das war anders. Am Fluss war es irgendwie noch. Ging das Ganze noch tiefer, weil eben ich habe schon einfach quasi stellvertretend für all diesen Tod in meinem Leben die Asche einer meiner Katzen, die ich auch behalten hatte, ach herrje, habe ich in den Fluss gestreut und ja, weitere Dinge da in den Fluss geworfen. Und das war dann eher so, das Gefühl war wirklich, ich gebe jetzt dieses Kapitel, ich gebe diese Geschichte von nicht nur diesem Tod von meinem Partner, sondern auch von all den anderen, ja, diese ganze Geschichte vom Tod an sich, wie zurück. Das war auch körperlich mega
Wow.
krass. Also ich hatte so das Gefühl, irgendwie, vielleicht muss ich jetzt erbrechen
Ja,
oder vielleicht werde ich
ja,
ohnmächtig, ich weiß es
ja.
nicht, weil es wurde auch in diesem Zurückgeben wurde auch klar, wie sehr ich eben dann doch, und das klingt jetzt vielleicht hure komisch, aber ich habe das wie so als, es war wie so mein Beweis dafür, dass, was ist das? Ja, es war wie so mein Beweis dafür, dass ich großartig bin.
dieses,
weißt
dieses
du, so dieses, schau mal, all diese toten Menschen und da bin ich jetzt. Weißt du, so fast wie ein Abzeichen.
Also im Sinn von, ich habe das alles ausgehalten oder ich bin noch da und sie sind nicht mehr da oder all diese Tote schmücken mich so quasi, dass ich habe das schon durchlitten oder was war das? Ja.
Ja, so das ist der Grund, weshalb ich irgendwie die Arbeit machen kann, die ich mache.
Ja.
Da ist es begründet, weil wenn ich ja keine Begründung habe, dann woher weiß ich dann, dass es okay ist oder dass es eine Berechtigung hat, dass ich die Arbeit mache, die ich mache, diese,
Jawohl, ja.
ja,
Also
verrückte Arbeit.
so im Sinn von dieser Schicksalsschlag oder diese Schicksalsschläge legitimieren oder
Ja.
zeigen, dass ich das andere kann. Ja, okay.
Ja,
Ja.
genau, das wollte ich sagen.
Ja.
Und irgendwie das, oder diese Legitimation, vermeintliche Legitimation zurückzugeben. So, ja gut, und dann, was ist dann
Wow.
der Grund, auf dem du,
Ja.
also,
Ja.
Entschuldigung.
Ja, mega. Mega.
Ja.
Es ist ganz, ganz, ich finde es sehr berührend auch so, weil wir geben ja gewisse Dinge geben wir so leicht zurück, oder so quasi, ja, ich habe mal gedacht, das sei wegen meinem Studium, aber das kann ich gut loslassen, oder ich habe mal gemeint, das sei wegen dem und dem. Aber wenn es dann so tief in das hineingeht, dass es ja etwas ist, das man sehr gerne eigentlich zurückgibt oder auch wieder loslässt und es dann aber gleichzeitig diese Legitimation und dieses Fundament vom anderen ist, dann wird es dann eben sehr, ja, dann geht es also ganz ans Lebendige.
Ja, also
Ja,
vermeintlich natürlich das
natürlich, ja,
Fundament.
klar.
Ich meine, letztlich ist es ja einfach in diesem Sein begründet, in diesem, ja, aber.
Ja, und trotzdem sind so diese Dinge, woran wir uns halten können, ja, wenn wir die nicht mehr haben, dann wird's, ja, also dann wird's, ja,
Blut?
vom Gefühl her, ja, Blut und irgendwie auch bodenlos oder so für das Ich, weil das ist dann so, wow, wohin falle ich jetzt?
Ja.
Das ist ja auch das, dass ich das Gefühl habe, dass das bei vielen spirituellen Menschen geschieht, wenn sie ihre eigene Spiritualität dann als Grund nehmen. Also so dieses den Mut zu haben, dass auch die Spiritualität nicht mehr der Boden ist, sondern dass wirklich der Boden ist. Das finde ich ist eine, ja, also
Ja, so dieses Aufgehen in Gott, reinfallen in Gott ist wunderschön und unglaublich terrifying, verängstigend für all das, was man bisher oder was wir so dachten und meinten und wer wir seien und so.
Ja, ich denke auch eben genauso das Hineinfallen in Gott und das aber dann damit zu verwechseln von ich bin so und so, ich mache diese und diese Übung, ich bin besonders spirituell begabt, ich habe einen besonderen Zugang und all diese so quasi Hilfskonstrukte, bei denen dann auch zu sehen, nein, schlussendlich auch die sind es nicht. Und auch wenn ich mir jetzt irgendwie ein lustiges Kleid anziehe und was auch immer tue, auch das loslassen zu können, ich glaube, das ist wirklich, also ich kann da von mir selbst sprechen, oder? Das ist so das, wenn gar nichts mehr geht, dann halte ich mich dort, oder? Und das ist dann, glaube ich, für mich ein feiner Unterschied, ob ich mich dann wirklich im Göttlichen und im Gott versuche zu halten oder mich dort hineinfallen zu lassen, oder ob ich mich dann doch wieder irgendwo an einer Praxis, an einem Bild oder an einem, oh, ja, einem Tool halte.
Mhm. Ja. Ja, weil wenn diese Erfahrung von alles ist Gott, wie du sagst, es ist es macht quasi diese, ich sitze jeden Tag oder was weiß ich, ich bete jeden Morgen. Das macht alles völlig irrelevant und nö.
Ja, und noch schlimmer, oder? So im Stil von
Doch
Schaden und
schlimmer.
Angst. Ja, also wenn dann noch das dazu kommt, ich schreibe mir das jetzt auf die Fahne, oder? Ich gehe jetzt
Ja,
mit dem
ja,
hausieren und ich bin jetzt der im Freundeskreis, der so und
ja.
so, oder es ist meine Aufgabe und so weiter, dann wird es so wie dann bekommt es wie zu viele Schichten, die es dann eigentlich in seiner Einfachheit eigentlich gar nicht bräuchte. Und ich glaube, darum sind auch so diese, ja, so dieser Kontakt zu sterbenden Menschen, aber auch so dieses im Kontakt sein mit dem Tod und der Sterblichkeit. Ja, ich glaube, das fordert mich jedenfalls immer wieder heraus, auch zu überlegen oder zu spüren, woran würde ich mich dann halten, wenn ich da so in diesen letzten Atemzug hineinfalle. Das ist schon, ja, da bleibt nicht viel von all den Konstrukten und Dingen, die ich weiß und kann und den Menschen, die ich kenne und der Position, die ich habe und so. Es wird dann sehr, wenig.
Ja.
Oder vielleicht besser gesagt, wenig von mir und von meinem Ich. Es ist ja dann alles schlussendlich, in das ich dann hineinfalle, aber gleichzeitig von diesen Hilfsmitteln bleiben dann nicht mehr sehr viele.
Also wahrscheinlich nicht.
Außer diesem einen Rosenkranz.
Und wenn ich ganz gut meditiere. Nein. Und da ist es, meine Mentorin hat ein unglaubliches Jahr hinter sich und es ist
Ja.
immer, ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig, es ist
Sie lebt
mega
noch.
viel. Ja, zum Glück.
Schön.
Sie ist zwar gestorben, aber wieder zurückgekommen.
Wow, da kenne ich auch einen.
Ja, ey, shit, wirklich. Das mit dem Sterben ist voll mein Thema. Anyway.
Die Jahreszeit, das ist der.
Und das auch noch, das auch noch.
Ja.
Aber sie hat jetzt so ihren direkten Zugang oder ihr direktes Erleben von dieser Stille, von Gott in der Stille ist für den Moment zumindest blockiert. Aus welchen Gründen auch immer, warum auch immer. Und wieso mit ihr zusammen zu sehen, auch das ist einfach nur Gott. Es ist nicht weniger deshalb. Das ist, oder, das ist völlig verrückt.
Das ist ja, wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, über diese Geschichte von Mutter Teresa, dass sie da diese,
Ja.
sie hat es ja Trostlosigkeit, glaube ich, genannt. Und das wie so gleichzeitig auszuhalten, dass die keinen Trost spürt und aber irgendwie darauf vertraut, dass dieser Trost trotzdem da ist. Ich finde diesen Teil, also eben diesen Trost dann auch nicht, den eigenen Trost auch nicht mit Gott zu verwechseln oder so, das dann auch gleichzeitig irgendwie halten zu können, finde ich, ist ja sehr streng, respektive sehr reinigend, glaube ich auch.
Ja, es nimmt genauso diese Bitzli von eben nur wenn ich jeden Tag so und so viel sitze oder nur wenn ich Gott so und so spüre, dann ist es richtig.
Ja, und
Es wäscht das weg.
das Gruselige dabei ist ja auch das Verlieren des eigenen Kompasses, oder? Im Sinn von, bis jetzt hat sich Gott immer so angefühlt oder die Verbindung zum Leben hat sich so angefühlt. Und es könnte ja dann auch sein, dass es gar nicht die Verbindung zum Leben war, sondern dass es von mir her ein Wunsch, eine Projektion, was auch immer war. Und das dann auszuhalten, dass ich das auch ändern darf, das finde ich, rüttelt an sehr vielem.
Mega herausfordernd, ja, und gleichzeitig, ja, finde ich es aber auch extrem, oder so dieses, jetzt mit ihr diese Dinge zu entdecken. Und, ja, und es ist ja dann, es ist nicht ein, es ist immer noch ein Erleben im Körper und somit, oder wie soll ich sagen, es ist für mich nicht eine Frage, vielleicht ist es das, vielleicht ist es es nicht. Und es hat aber, es hat so eine große Entspannung darin.
Okay. Eben,
weil es gibt wirklich, wirklich, wirklich rein gar nichts zu tun. Für mich, für irgendjemanden. Es ist einfach. Und ich finde, da, in das Tiefe reintauchen zu dürfen, das ist mega schön.
Ja.
Mega, mega, ja, schön.
Ja.
Und auch unglaublich herausfordernd, logisch. Beides, beides, beides. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn ich eben, um wieder auf das, auf wie gehe ich mit meiner eigenen Geschichte um. Ich glaube, das ist auch nur möglich, wenn da Platz ist. Und zwar Platz, den, wiederum, ich muss den nicht herstellen, den muss niemand herstellen, der stellt sich selbst her, wenn es dann Zeit ist.
Ja, und das ist so diese, ich habe gedacht, weil du vorhin noch gefragt hast, wegen dem, wie ich damit umgehe,
ja,
oder umging damals, als mein Vater starb, es ist ein Aspekt, der ist ganz anders, und zwar, dass also viele der materiellen Dinge uns wie so als Familie gehören, respektive zum Teil bei, also ich sage jetzt Uhren oder einen Ring oder so, dass das wie eine Art in die Verwaltung genommen wurde von meiner Mutter. Also es war wie so auch das Ding von, das bleibt, so wie in dieser Familiensphäre bleibt das drin, das Materielle. Also auch so das Aushandeln von, was lassen wir los und was lassen wir nicht los, das ist, war dann weniger so eine Entscheidung nur von mir, was ich auch in gewissen Dingen sehr angenehm fand, dass ich wie Dinge für mich loslassen konnte. Also mein Vater hatte ein altes Auto, das er sehr gern hatte und sehr gepflegt hat und so. Und ich wusste von Anfang an, ich möchte dieses Auto nicht, weil ich jetzt dieses Bedürfnis nicht habe und auch jetzt mit Autos nicht so viel anfangen kann. Und dass dann aber zum Beispiel meine Schwester gesagt hat, doch, ihr wäre das wichtig, das fand ich dann sehr schön, dass das in einer Form bleiben darf und ich jetzt aber nicht aktiv mich um dieses Auto irgendwie sorgen und kümmern muss. Und dann gibt es aber neben diesem materiellen, für mich viel, viel stärker war so das Loslassen von Bildern und Konzepten und Ideen, die ich hatte, die mit meinem Vater verbunden sind oder waren. Und ich glaube, das ist so, für mich ist das ein sehr langer Prozess. Also da tauchen auch immer wieder einmal Stimmen, Gedanken auf, bei denen ich dann wie so nochmal hinschauen muss, ob jetzt das einfach ein sehr verinnerlichtes Erlebnis ist oder ob, also ja, und ob das der Wahrheit entspricht oder respektive ob das nur ein Teil der Wahrheit ist und so weiter. Und ich glaube, das ist schon auch noch so etwas, so dieses dem Fluss übergeben der inneren Bilder, das finde ich ist so eine dauernde Übung, glaube ich. Also so dass ja, sich dann auch nicht auf das, also ja, auf das zu versteifen. Also ich finde das so spannend, oder? Dass bei Religionen verfestigt sich ja das dann enorm, als ob denn das die Heiligen sind oder so diese Figuren, Christus oder Buddha oder Mohammed. Da wird ja dann irgendwie, dann hat man die Person zwar nicht mehr, aber man kann es dann so als Bild irgendwie verfestigen. Und ich glaube, zum Teil steht das auch sehr vielen Menschen im Weg zu einer freieren oder liebevolleren Gestaltung ihres Kontaktes zu Gott oder zum Grund.
Ja, voll, voll. Hast du mal irgendeine Form von Ritual für deinen Vater, mit deinem Vater, mit dieser Erinnerung gemacht,
Ja,
erlebt?
immer wieder. Also es gibt so, also so ganz spontan jetzt, für mich war der erste Moment der Beerdigung, als der Sarg in die Erde gelassen wurde. Das war für mich ein sehr starker Moment, ein sehr starkes Ritual. Wir haben dann Blumen, also Rosen, ins Grab gelegt, und das war für mich so einer, also wie so ein etwas Erstes, das ich da als Ritual bezeichnen würde. Und dann habe ich mal bei einer Straßenexerzitie, war ich so eine Woche auf der Straße, und da bin ich ganz bewusst in den Spital gegangen, weil mein Vater so am Schluss von, also in seinem Sterbeprozess, auch sehr viel Zeit im Spital verbracht hat. Habe ich eine Kerze angezündet und war dann sehr lange dort. Es war sehr ja, eindrücklich, so diese Mischung zwischen, ich müsste doch jetzt traurig sein und Abschied nehmen, und dann war aber sehr viel Wut da und die Wut darüber, jetzt nicht traurig zu sein, und so dieses Hin und Her dieser Gefühle. Das war, ja, das war sehr intensiv. Und dann die, ja, ist noch spannend, ich habe das ja schon einmal erzählt, bei mir ist ja immer so dieser Todestag und die Zeit drumherum, da entstehen immer wieder mal Rituale, also dass ich dann entweder irgendwie einen sehr langen Spaziergang mache oder irgendwo im Wald ein paar Steine aufeinander stelle oder so. Und bei mir ist es sehr viel mehr mit Zeiten verbunden als mit Orten. Also ich bin nicht so ein, ich gehe nicht häufig auf den Friedhof. Das ist irgendwie eine Form, die mir nicht so nahe ist, aber so das Drandenken in einer Zeit und dann immer wieder sich auch von Aspekten zu verabschieden oder auch neue Aspekte zu begrüßen, die dann irgendwie plötzlich auftauchen. Das mache ich regelmäßig und eigentlich bis heute. Also das ist immer wieder einmal in unterschiedlicher Intensität, ist das immer wieder mal ein Thema.
So dass diese Beziehung irgendwie weiter besteht oder weiter ist.
Ja, es ist so wie
Oder
beides. Es ist so wie der Abschied davon, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr körperlich da ist, nicht mehr irgendwie umarmt werden kann, gesprochen werden kann, so in diesem engen Sinn. Und gleichzeitig, dass diese Person auch immer noch da ist, weil ich glaube fest, dass die Verstorbenen weiterhin präsent sind, nur schon in unserer Sprache, also gerade bei Eltern denke ich, also nur schon in der Sprache, die ich von ihnen gelernt habe, in gewissen Gesten, in gewissen Träumen und so. Und ich glaube, so das auch wertzuschätzen, also dass sie da sein dürfen, aber nicht in meiner Vorstellung eingesperrt sein müssen. Das ist im Moment so der Prozess bei mir.
Ja, das ist, ja, das, es ist ein bisschen weird, nicht? So dieses, und das Gleiche mit dem ganzen Leben, das wir bis jetzt erlebt haben, oder so dieses, auf eine Art, ich sehe dich, ich höre dich, du bist da. Und aber auch gleichzeitig ist da auch diese Freiheit, die frei ist von all den, von all dem, was war, von all jenen, die schon gegangen sind. Das ist ich, ja.
Also ich finde, das ist ein ganz ja, ein Thema, das, also es ist ja auch so die Frage von, wie fest bin ich identifiziert mit diesem, mit dieser verstorbenen Person, und wie fest so quasi bestimmt sie mich im Sinn von, hat sie Macht über mich mit der Geschichte und allem.
Ja,
und
genau.
Wie fest kann ich diesen Teil loslassen und eben so diese Freiheit erlangen, und gleichzeitig aber auch, kann ich sie als das lassen, was sie ist, oder was sie war. Und ich finde, so dieser Middle Ground, ich glaube, das ist so etwas, ja, bei dem ich selber sehr stark immer in die eine oder in die andere Richtung kippe, wenn das so ganz frisch ist. Also so dieses, gut, okay, schließ das jetzt ab und geh ganz weg, oder bleib ganz hier, und dann wie so zu merken, ja, du darfst hier sein und du bist aber nicht, ich sperre dich nicht in meine Vorstellungen, und du bestimmst aber auch nicht, was ich tue. So diese, und ich glaube, da, wenn wir nochmal auf die Rituale kommen, ich glaube, da gibt es wirklich Traditionen, die das irgendwie besser gespürt haben. Also so amerikanisch kitschig Halloween ist, oder der Tag der Toten. Ich glaube, dort wird so etwas von dem aufgenommen, diese Welt der Lebenden und Toten, dass die verbunden ist und dass das ein Ganzes ist, und gleichzeitig aber auch, dass es einen Unterschied gibt.
Ja. Ich glaube, du hast mal diese Geste vom Buddha erwähnt. Was stimmt das? Dieses in Beziehung sein mit Grenzen, die Hand, die da,
genau, die nach vorne geht und
nach vorne geht,
und die andere, unten offen ist.
Ja, genau, ja. Genau. So dass, ja. Und ich, und wenn, als ich dir jetzt zugehört habe, habe ich so gemerkt, ja, eine Verbindung kann ja nur entstehen, wenn es Platz hat, auch ja, da wieder. Mega. Oder ich kann mega ja nicht in Verbindung gehen, wenn ich quasi in der anderen Person bin. So creepy das klingt.
Mega.
Oder wenn ich ganz jetzt nur bei dir bin, dann entsteht keine Beziehung. Oder wenn ich einfach nur mich abwende und mich nicht öffne und ganz nur in mir drin sitze, dann gibt es auch keine Verbindung. Es braucht so dieses...
Mega, mega, mega. Und um die Mutter auch noch reinzuholen, also auch wenn... wenn der Elternteil oder wer auch immer so nahe bei einem ist, und so, ja, zu nahe ist, dann ist auch die Verbindung nicht möglich, oder? Sondern es braucht auch da diesen Platz und Abstand, um sich dann begegnen zu können. Und ich glaube, in Liebesbeziehungen und in Familienbeziehungen ist das, glaube ich, ein Riesenthema, weil so der Wunsch der totalen Verschmelzung und Einswerdung, ja, der liegt in dieser Liebe irgendwie drin, oder? Und trotzdem geht das in Verbundenheit mit dem Körper nicht, sondern die Beziehung entsteht in diesem Zwischenraum.
Ja. Wo man sich dann frei begegnen kann.
Genau, ja. Genau.
Sehr schön.
Ja, hast du für dich jetzt diesen Fluss und diesen Abschluss, gibt es da wie noch so einen zweiten Teil, oder fühlt sich das jetzt im Moment so als schön, dass das steht jetzt mal so?
Es fühlt sich ziemlich rund und
Schön.
abgeschlossen an. Also es war dann, auch das war dann, ist ja dann irgendwie, oder es war irgendwie gar nicht so, es war schon ein großer Schritt, aber dann bin ich wieder hochgelaufen und dann war es irgendwie, ja, dann war es vorbei.
Wow.
Ist noch krass,
Ja,
nicht?
der Alltag und das Leben.
Nicht einmal unbedingt das, aber es gibt so zum Teil riesige Schritte
Ja.
eigentlich. Aber wenn es einfach, wenn es die Zeit dafür ist, dann ist es irgendwie gar nicht so,
Ja, das stimmt.
ist dann gar nicht so groß. Das ist so,
Ja.
ah, krass, schau mal, was wir jetzt da gemacht haben. Und dann, ja, kommt die nächste Bewegung. Ja. Ja, oder ist es mein Wunsch, jetzt das abzuschließen? Oder ist es jetzt eben mein Plan, da irgendetwas in irgendeine Richtung zu treiben? Oder ist es wirklich einfach das Leben selbst, das da im Gang ist? Der Unterschied ist dann auch wieder, würde ich jetzt mal behaupten, ja, so im Nachgang im Körper
Ja.
zu
Ja.
spüren,
Ja.
oder für ist es irgendwie ein bisschen komisch, ist es ein bisschen, war es ein bisschen abrupt, war es ein bisschen forciert, bin ich irgendwie verletzter als vorher, das kann ja manchmal auch passieren.
Natürlich, ja, natürlich.
Und ich glaube, all diese Schritte, all dieses sich zuwenden der eigenen Geschichte, an den eigenen Wunden, ist mega, mega, mega wichtig. Und wie du sagst, irgendwann kommt der Punkt, an dem die Frage auftaucht, musst du dich festhalten an diesen Ereignissen oder an diesen Praktiken? Und
Ja,
dann
das
schauen
ist.
wir mal, was die Antwort ist.
Nein, aber das ist so. Ja, ja, es gibt doch so diese, wenn man sich irgendwo verletzt bei der Haut, oder, dann gibt es doch die Phase, bei der es mega wichtig ist, da irgendwie eine. Ein bisschen Bepanthen drauf oder Merphen und ein Pflaster und was es dann auch alles immer ist. Und dann beginnt das zu heilen und dann wird es irgendwann kontraproduktiv, wenn man da noch weiter irgendwie an der Kruste, an der Narbe dann irgendwie beginnt täglich zu arbeiten und zu kratzen und zu schaffen, weil dann irgendwann diese Narbe von selbst abfällt und da hilft es dann nicht viel noch mehr. Creme drauf zu schmieren oder noch mehr Pflaster drauf zu kleben. Das ist dann irgendwann, ja gut, okay, jetzt ist es verheilt. Jetzt darf es aber auch verheilt sein. Ich finde, da diesen Teil, der ist irgendwie genauso schwierig wie der Anfang von, ich drehe mich zur Wunde und pflege sie und achte sie.
Ja, absolut. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
Nein, ich lasse das wirken. Ich finde, das ist wirklich ein, ja, auch sehr passendes Thema, finde ich, für so diese beginnende Winterzeit und so dieses, ja, wenn alles so ein bisschen stiller und ruhiger und dunkler wird. Ich finde, das ist ein schönes Thema, um so ein bisschen wirken zu lassen.
Wir hoffen, das Gespräch passt auch in eure Vorweihnachtszeit, in eure Adventszeit. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Merci vielmals fürs Zuhören und bis dann.
RevLab.